Noch immer zweiter Lockdown. Kanzlerin Merkel spricht schon von einem möglichen dritten. Die Opernhäuser reagieren mit einer Flexibilität, die viele ihnen gar nicht zugetraut hätten. Sie haben ein neu ausgerufenes digitales Finale der Saison 2021 ausgerufen. Natürlich steckt die Hoffnung dahinter, doch noch nach Ostern im Finale bis zum Sommer wieder vor Publikum spielen zu können. Für Sie haben wir jedenfalls einige der E-Termine auf Klassik Favori aufgelistet und werden Sie mit Kritiken im Text oder als Podcast bedienen. Diesen Samstag, gestern also, damit wir es nicht vergessen, am 13. Februar gab es die ersten Online-Premieren in diesem besonderen Saisonfinale. Wir haben uns für den Freischütz entschieden. Karl Maria von Webers Erfolgsoper hat die deutsche Nationalopern-Ära eröffnet, mit Verwendung der deutschen Sprache durchgesetzt und mit einem unheimlichen Stoff aufgewartet. Viel Gruselfaktor dazu, aber Melodien, die hernach durch die Straßen gepfiffen wurden. Vor genau 200 Jahren, 1821, ist der Freischütz in Berlin uraufgeführt worden. Die Bayerische Staatsoper hat sie jetzt auf die Bühne gebracht. Der Zuschauerraum natürlich leer, nur nicht, wenn der Geisterchor sein Uhi singt. Dann hätte sich der Chor dort im Dunkel verteilen können. Genau wissen wir es natürlich nicht, auch wenn mein Kollege Klaus Kaltschmidt in München, genau wie ich vor dem PC saß, die drei Akte genau verfolgt haben. Hallo Klaus nach München.
Guten Morgen nach Köln, Sabine.
Dmitri Tschernjakow hat gestern Regie geführt. Er ist an der Staatsoper ja kein Unbekannter und wahrscheinlich auch ein Bekannter für dich.
Ja, absolut. Er hat mit Rowanschina vor etlichen Jahren debütiert. Dann kam Simon Boccanegra, Dialog de Carmelit und zuletzt Lulu. Und ich schätze ihn ja unglaublich. Und auch diese Münchner Arbeiten waren zum allergrößten Teil ganz hervorragend und ganz spannend und sind mir nach wie vor in der Erinnerung geblieben. Beziehungsweise manche stehen auch noch auf dem Spielplan.
Ja, und jetzt hat er seinen Freischuss, seinen Meisterschuss abgegeben. Die Freischütz-Handlung hat er in ein 50er-Jahre-Firmenfoyer verlegt. Alles dreht sich in dieser Oper um einen Freischuss, einen Schuss des Förstereianwärters, der die Hochzeit mit der Förstertochter legitimiert. Nur sind Max, der Anwärter, und die Försterstochter ja schon ein Liebespaar. Max steht also unglaublich unter Druck, ihm muss der Schuss gelingen. Max ist ein Mitarbeiter in Kunos Unternehmen, hier in Tschernjakows Sichtweise. Und Firmenboss Kuno geht im Foyer seiner Konzernzentrale vor versammelter Belegschaft ja nicht gerade zimperlich mit Max um. Schieß, ruft er ihm kalt zu, die Uhrzeit 13 Uhr, wird eingeblendet, der Countdown läuft. Geht es gut aus für Max?
Ja, das ist die Frage. Also es beginnt ja schon damit, dass er einen Passanten erschießen soll mit Zielfernrohr, was er dann nicht macht. Das übernimmt dann ein anderer und später sieht man auch, dass das ein fingierter Schuss war. Aber am Ende gibt es zwar das Finale, wo Max dann eben zuerst nach draußen schießt, dann aber die Choristen ins Visier nimmt und Agathe ja vermeintlich erschießt, die aber dann gerettet wird, weil der letzte Schuss doch nicht sie getroffen hat. Es gibt dann bei Tschernjakow das Finale wie bei Weber und es gibt den Auftritt des Eremiten und es gibt die Umarmung von allen, aber das letzte Bild ist dann wieder, wo Agathe am Boden liegt und Max auf sie zielt. Also es ist nicht ganz klar, was ist jetzt eigentlich das Finale.
Also es ist gefühlt ein traumatisches Finale. Die Personen Max, Kaspar, Kuno, Agathe, Agathe Ännchen, die stehen ja in einer Art mentalem Dialog. Man sieht ja gleich schon am Anfang immer die Bilder von den Protagonisten und Texte, die darunter laufen. Wie hast du das empfunden?
Ja, genau. Das ist wie Stummfilm mit sogenannten Inserts, also mit Dialogen. Und da wird einem schon sehr viel erzählt, nämlich dass Kuno, also der Vater von Agathe, dass die beiden sich jahrelang nicht gesehen haben, dass in der Zwischenzeit Ännchen dann ihre beste Freundin war und sie da sehr unterstützt hat. Und ganz am Ende erst, als sie dann sagt, ja, und ich will heiraten und ja, wer ist es, das geht dich nichts an, ja, aber ich helfe dir bei der Hochzeit, sagt Kuno oder liest man von ihm als Dialog schon während der Ouvertüre. Und auch später gibt es dann immer mal wieder Text dazwischen. Das ist was sehr Typisches, was Tschernjakow eigentlich immer wieder macht in seinen Inszenierungen. Das ist einfach eine ganz eigene Ebene nochmal, die er da einzieht und die bestimmte Dinge dann, die er inszeniert hat, die man hört als Text, die man hört als Musik, einfach nochmal in ein anderes Licht rückt.
Ich habe es empfunden so ein bisschen wie ein Hollywood-Action-Thriller mit Bruce Willis und Psychopathen. Wobei Tschernjakow ganz viel Augenmerk auf die Charaktere gelegt hat, die er minutiös darstellt. Beispielsweise Max ist ja nicht nur der Arme, sondern auch einer, der aufsteigen will im Unternehmen seines zukünftigen Schwiegervaters, aber leider oder Gott sei Dank nicht den Schneid hat zu morden. Pavel Tschernoch gibt den Max. Ist er glaubhaft als Person?
Ja, ich finde ihn absolut glaubhaft. Also das ist auch so ein charismatischer Sänger, den ich immer wieder mal erlebt habe, auch in München. Und der, wenn er da auftritt mit seiner hellgrünen Strickjacke und hellblauer Krawatte und dann da schießen muss ganz am Anfang und gleich sagt, ich kann auf nichts Lebendiges schießen. Und wir sehen dann gerade im PC bildschirmfüllend dieses Zielfernrohr und wie er da sozusagen in die Menge zielt. Das ist schon ein Spannungsfaktor von Anfang an. Und wie dieser Max, also unter welchem Druck er steht, ich würde ihn gar nicht mal traumatisiert nennen, aber er steckt einfach in diesem Druck drin. Wenn er nicht diesen Probeschuss gut abliefert, dann ist seine Agathe weg. Also man muss sich das mal vorstellen als eine Option, die ein Schwiegervater stellt. Wenn du jetzt nicht perfekt bist, also so kann man es ja übersetzen, wenn du nicht absolut perfekt bist, dann kriegst du meine Tochter nicht.
Ja, und fies sind auch die Etzchöre, in denen sich die Belegschaft dann, es findet ja alles vom Publikum der Firmenbelegschaft statt, die sich über Max lustig macht. Was für ein Bild hat Karl-Maria von Weber da von den Deutschen gezeigt? Wo hat Weber den Stoff eigentlich her?
Also das ist eine ganz alte Sage, die mehrfach erzählt wurde auch, aber ich glaube, das ist dann doch von Friedrich Kind, dem Librettisten, sehr zugespitzt worden und es geht wirklich am Anfang sehr gemein zu und man fragt sich wirklich, wo kommt eigentlich diese Gemeinheit her? Also warum sind die alle so darauf eingeschossen, diesen armen Mann fertig zu machen. Das wird auch nicht wirklich erklärt, glaube ich. Beziehungsweise, ich erinnere mich jetzt dunkel, dass er vielleicht eben gar nicht zu dieser Jägermannschaft dazugehört, dass er da ein Ausgestoßener ist und sozusagen sich da reindrängen muss. Natürlich ist diese ganze Geschichte mit Erbforsterei und mit Jägern und mit deutscher Wald, das gibt es in dieser Inszenierung ja gar nicht. Aber es gibt die Mobbinggesellschaft. Also die Belegschaft hat ihn aus welchen Gründen auch immer auf dem Kicker und es ist jetzt 13 Uhr Mittagspause und jetzt wird er fertig gemacht. Also das ist auch eine sehr moderne Geschichte bei Tscherniakow, finde ich, und es hat gar nichts mit einem Action-Thriller zu tun, finde ich, sondern es ist eher ein Kammerspiel und man ist ja in diesem Raum auch gefangen. Wenn ich das vielleicht mal kurz beschreiben darf, da stehen ja Bistrotische, es gibt so Lamellen in einer gewellten Wand. Wenn man die Lamellen aufstellt, guckt man in Hochhäuser hinein, die Lamellen können aber auch zu sein, dann ist man sozusagen eingeschlossen in diesem Raum und hier spielt sich ja alles ab, auch die Wolfsschlucht spielt sich da ab und vielleicht kurz dazu, da schleppt ja Kaspar einen, ja, vermeintlich Leichnam eingewickelt in Plastikfolie herein. Und man fragt sich, was ist das? Wo ist Max? Und Max wird dann rausgeschält und bleibt fast gefangen bis zum Schluss der Wolfsschlucht, in der dann keine Kugeln gegossen werden, sondern 6-mal Kaspar auf Max schießt. Tschernakow spitzt das Ganze, was bei Weber schon ziemlich gefährlich und heftig ist, nochmal zu.
Ja, das ist quasi wie eine Folterszene, hat er das inszeniert. Kaspar foltert Max, indem er immer wieder auf ihn zielt und abdrückt. Kyle Kietelsen hat ja den Kaspar gesungen, also als posttraumatisch gestörter Kollege von Max, der also gerade in dieser Wolfsschlussszene ja zur Hochform aufläuft. Ein schöner Mann, fies durchtrieben, der ja auch die Texte des Samiel, der ja gar nicht auftritt selbst, die spricht er ja selbst mit sich.
Genau, das sind die Stimmen, die er hört sozusagen, die er dann ausspricht. Also das ist auch ziemlich spooky, weil eben, obwohl viele Dialoge gestrichen sind, aber in der Wolfsschlucht ist sozusagen alles an Dialog erhalten, ist ja auch teilweise Melodram, also unterlegt mit Musik. Und ist wirklich sehr spooky, dieser Mann, der eigentlich sehr elegant aussieht, wie du schon sagst, sehr schöner Mann ist, ganz toll singt. Dieses Traumatisiertsein, das sieht man ihm eigentlich gar nicht an, außer eben in der Wolfsschlucht. Da bricht das dann aber auch wirklich voll aus.
Wolfsschlussszene im Einheitsbühnenbild, das ja auch von Tscherniakow stammt, geht das auf?
Ja, absolut. Also ich liebe ja seine Interieurs aus den 50er Jahren. In einer unglaublichen Variationsbreite erfindet er die und da findet mal Pélias et Mélisande statt in einem und demselben Wohnzimmer. Also es ist sozusagen immer auch ein Wohnzimmer oder ein Foyer eines Bürogebäudes, da wo eben Menschen zusammenkommen, wo sich zwischen Menschen irgendetwas ereignet. Selbst Eugen Onegin hat er an einem riesigen runden Tisch inszeniert, und man kommt aus diesem Raum eigentlich nicht raus. Also die Menschen sind alle immer eingeschlossen, wie bei Sartre bei ihm.
Und die Mobbinggesellschaft, die zieht sich ja, du hast sie eben erwähnt, auch in einzelne Personen da, die man eigentlich anders kennt. Entchen beispielsweise, die ja die Grillen oder Befürchtungen von Agathe vertreiben will. Agathe spürt die ganze Zeit, was in Max vorgeht. Die wird von Anna Prohaska so gesungen, dass sie alles andere als harmlos in Tscherniakows Inszenierung ist. Sie serviert eine Totenkrone, um ihrer Freundin klarzumachen, so, unsere Freundschaft ist jetzt zu Ende.
Ja, also das wird dann auch nochmal im Text gesagt, hey Mädel, also das war's jetzt. Und dann denkt man sich, huch, was ist da vorgefallen? Entchen war in dieser Inszenierung eben diejenige, die über diese Jahre, wo Agathe keinen Kontakt zu ihrem Vater hat, ihre Stütze war, sie aufgebaut hat. Sie ist wirklich eine sehr emanzipierte Freundin, sieht auch mit ihren hochtupierten oder nicht hochtupiert, also Flammen.
Wasserstoffperoxid.
Wie bitte? Genau, und so. So wie so eine Flamme nach oben, und dann hat sie dieses hellblaue, dieses eigentlich sehr aggressiv hellblaue Hosenanzug an mit einer Jacke, die sie sich immer nur umgelegt hat. Und Anna Prohaska, die so fein und zart und süß sein kann, ist wirklich ziemlich stählern. Also es hat auch ein bisschen was von einer Maggie Thatcher. Sie ist auf der einen Seite eben diese emanzipierte Freundin, aber ist, glaube ich, auch eine Karrieristin in diesem Unternehmen von Kuno. Weil ich glaube, da arbeitet sie auch.
Und ein wunderbarer Gegenpart ist Agathe mit Golda Schulz. Für mich ja. Auch eine Entdeckung. Liebevoll präsentiert sie ja ihre leise, fromme Weise oder ihre Kavatine nach der Wolfsschlucht-Szene. Und da musste ich an den Kultfilm Diva denken. Denn einer von den weiß livrierten Kellnern steht da anbetungsvoll vor ihr. Man spürt die Träne, die ihm aus dem Auge rinnt. Wie der junge Postbote vor der Diva. Wie hast du die Szene empfunden?
Ja, das ist eine ganz wunderbare Szene. Ein sehr zurückhaltender, sensibler Kellner steht da und beobachtet sie bei dieser Szene und empfindet einfach alles mit. Und sie ergreift dann auch seine Hand und dann dreht er sich mal um zu den anderen, so nach dem Motto, oh Gott, was mache ich denn hier? Und ich darf doch eigentlich nicht so verliebt sein und nicht so anteilnehmend sein. Also das war eine ganz wunderbare Szene, die man, glaube ich, auch im PC sehr gut, also in der Nahaufnahme sehr, sehr gut sehen konnte. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da in der letzten Reihe Parkett in der Staatsoper sitzt und kein Opernglas dabei hat, dann kriegt man das nicht ganz so mit. Also das ist auch die Chance dann einer solchen Aufführung, dass man wirklich die Gesichter sehen kann, dass man Reaktionen sehen kann. Und wenn man da einen guten Regisseur hat, einen guten Bildregisseur, und der war ziemlich gut, dann kommen eben solche Momente auch ganz toll rüber. Aber ich fand diese Szene mit dem Statisten ganz zauberhaft.
Und wenn man so einen Regisseur hat wie Tscherniakow, der wirklich die Charaktere, die Personen, die mitspielen, das Personal zur Hochform auflaufen lässt, bis hin zu Augenblicken oder Augenblitzen, die sie sich einander zuwerfen. 9:30 Uhr, das Ganze ist ja angelegt als ein 24-Stunden-Stück, für mich ein Thriller, für dich eher ein Kammerspiel. Am nächsten Morgen müssen ja die weiß livrierten Kellner wieder die für die Hochzeit dekorierten Tische aufstellen, die in der Wolfsschlucht-Szene umgekippt sind, und müssen alles wieder in Ordnung bringen, Agathe im Hochzeitskleid, aber die Inszenierung schlägt eine Wolte, zumindest gibt sie das für die Interpretation als eine mögliche Wolte her, dass es schlecht ausgibt, weil das freundliche Ende so eine Art Wunschtraumebene ist, auch durch die Lichtregie. War das Ganze denn für dich schlüssig, Klaus?
Also ich fand das absolut schlüssig. Ich habe zunächst mal meine Bedenken gehabt, als ich die Fotos gesehen habe, als ich an der Bayerischen Staatsoper vorbeigegangen bin. Da gab es große Plakate schon. Da habe ich gedacht, oh ja, okay, es ist wieder Tscherniakow, ist klar. Und er macht meistens da was Gutes draus. Aber die Fotos waren wirklich, die waren so unterkühlt. Und aus denen konnte man eigentlich kaum etwas ablesen. Und dass dann so eine Intensität entsteht und so eine Dichte, auch eben durch die Lichtregie, wie du schon gesagt hast, das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Auch, dass man dem Stück sozusagen allen Wald und alles Jägerhafte austreiben kann und wirklich dann zur Essenz kommt. Und schön fand ich auch den Auftritt des Eremiten dann am Ende, der ja sonst immer so ein Deus ex machina ist. Und hier kommt er wirklich aus dem Pulk der Leute heraus und Max sieht ihn.
Aus den Weißlivrierten.
Ja,
ne?
Und Max geht auf ihn zu und er hat eine schwarze FFP2-Maske auf und er nimmt ihm diese Maske ab und dann fängt er zu singen an. Und das ist auch ein Gruselmoment eigentlich oder ein Überraschungsmoment, der einen beglückt eigentlich. Fand ich sehr schön gegen Ende zu.
Ja, und obwohl die Waldszene und der Jungfernkranz, diese berühmten Stücke, zu hören waren und zu genießen waren, auch wenn sie nicht so inszeniert sind, wie man sich es auch vorstellen kann, nämlich so bieder romantisch, konnte man die Musik ja wunderbar genießen. Der Jungfernchor wurde ja sozusagen auf Befehl von Ännchen, von vier Bediensteten vom Blatt abgelesen, so als Übung inszeniert. Noch ein Wort zum Dirigenten Antonello Manacorda und das Orchester der Bayerischen Staatsoper dürfen wir nicht vergessen. Haben Sie die romantische Kurve denn gut genommen?
Also Sie haben es vielleicht weniger romantisch gemacht, aber Sie haben ein ganz wunderbar klassizistisches Stück noch als 1821. Da hat Schubert noch gelebt, da hat Beethoven noch gelebt. Das ist ja noch Klassik sozusagen. Und er hat das alles sehr luzide, sehr klar, sehr schön dirigiert, ohne wirklich zu viel Pathos oder zu viel Romantik. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass das Orchester ja relativ schlank sein musste. Man hat es zwar eigentlich nie gesehen, aber man weiß, dass der Orchestergraben der Bayerischen Staatsoper jetzt weit ins Parkett hineingezogen, also überbaut ist, damit eben mit Abstand gespielt werden kann. Und es klang aber überhaupt nicht so, als würde das jetzt auseinanderdriften, sondern es hat einen ganz intensiven, aber sehr schlanken Klang gehabt. Also ein Originalklangorchester könnte es eigentlich nicht besser machen.
Sagt Klaus Kaltschmidt, unser Klassik-Favori-Experte für die Oper. Und eine gute Nachricht für alle, die dieses Podcast hören. Es gibt morgen Montag noch einmal einen kostenlosen Stream im TV der Bayerischen Staatsoper. Schauen Sie unter Klassik-Favori den Termin nach, da finden Sie die Links. Danke, lieber Klaus. Und was kommt bei dir als nächstes ins Visier?
Also ich muss jetzt noch auf Dreisat nachgucken, die Jenufa, die gestern Abend kam. Eine Ergänzung aber noch, der kostenlose Stream ist wohl nicht nur morgen um 19 Uhr abends, sondern bleibt dann für 3 Wochen kostenlos auf der Website nachzuschauen.
Eine wunderbare Nachricht. Danke, Klaus, nach München.